bist. Und dein Wort sagt, wenn du für uns bist, kann nichts und niemand gegen uns sein. Herr, wir wollen Menschen sein, die das stolz verkünden, wer du für uns bist. Wir wollen Menschen sein, die das wie von den Dächern rufen, wie großartig du bist, wie liebevoll du bist, wie anders du bist. Gott, heute Morgen entscheiden wir uns ganz neu, dich zu erheben, dich groß zu machen. Herr, du bist der König der Könige, du bist der Herr aller Herren. Und wir wollen dir sagen, wir lieben dich. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du auch hier bist, dass du durch die Reihen gehst, dass du uns veränderst, dass du unsere Herzen berührst, dass du uns heilst, da wo wir Heilung nötig haben, im Inneren, auch körperliche Art, Herr. Bei dir ist alles möglich. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort Kraft hat, dass in deinem Wort Leben zu finden ist und dass wir von dir und aus deinem Wort alle empfangen Gnade um Gnade. Und so segne du jetzt dein Wort unter uns. In Jesu Namen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, heute hier zu sein. Wer noch nicht wusste, ich habe gerade vorhin erfahren, dass ihr neuerdings nach dem Umbau neue Brandschutzverordnungen habt und die da besagen, ihr dürft kein offenes Feuer haben. Ich wusste jetzt auch nicht, dass eine Adventskerze schon unter offenes Feuer fällt. So, wer sich gewundert hat, warum der Adventskranz da draußen auf dem Dresen steht, aber die Kerzen nicht leuchten, das lag daran. Aber darum strahlt ihr ja umso viel schöner, oder? Heute Morgen, wir strahlen genug. Was brauchen wir? Adventskerzen, oder? Ich hoffe, es geht euch gut in dieser vorweihnachtlichen Zeit. Wer es noch nicht realisiert haben sollte, heute ist der zweite Advent, tatsächlich. In zwei Wochen ist Heiligabend, 24. Wer hat schon Plätzchen gebacken? Wo ist mein Anteil? So, ich will euch ja nur helfen. Tatsächlich, so, das ist eine Hilfestellung meinerseits. So, du musst dir sagen, jedes Plätzchen, was nicht auf deiner eigenen Hüfte landet, das musst du dann nächstes Jahr nicht versuchen, wieder scheinheilig abzutrainieren. Gell? Es sind ja dann immer so, im neuen Jahr kommen die guten Vorsätze und dann, ich gehe jetzt ins Fitnesscenter und ich mache ab jetzt Sport und überhaupt, ich werde jetzt voll gesund leben und healthy Kost und weiß ich nicht, Sport und regelmäßig und so und anders und hast nicht gesehen, oder? Ihr seid ein bisschen still heute. Seid ihr überhaupt wach? Wollt ihr nochmal nach draußen gehen, euch erstmal noch einen Kaffee holen oder so? So, oder das Bistro-Team, könnt ihr so ein bisschen Kaffee servieren, so für die? Nein, ich freue mich heute hier zu sein. Ich finde es schön, hier in Nördlingen, ganz toll. Und nichtsdestotrotz ist die vorweihnachtliche Zeit ist ja immer auch so eine Zeit, in der man viel Stress hat, oder? So hier eine Weihnachtsfeier, da eine Weihnachtsfeier, hier die Plätzchen backen und da sind sie verbrannt und da musst du nochmal ran und so. Und ich habe mir gedacht, weil das so ist oder weil es bei mir selber auch persönlich oft so ist, wir kennen zwar alle die Weihnachtsgeschichte es wird ja wahrscheinlich an Heiligabend dann auch nochmal kommen und nichtsdestotrotz geht es mir ganz oft so, dass Weihnachten, man denkt sich so, hey, dieses Jahr wird alles anders, dieses Jahr lese ich die Geschichte auch nochmal vorher durch und ich gucke das mir an und ich will wirklich vielleicht tiefer einsteigen in die diverse Texte aus der Weihnachtsgeschichte und irgendwie mich mehr identifizieren mit diesen Personen, die da drin vorkommen und deshalb habe ich mir gedacht, wir gucken uns heute Weihnachtsgeschichte an und wir gucken uns Lektionen aus dieser Weihnachtsgeschichte an und ihr werdet erstaunt sein darüber, was diese Weihnachtsgeschichte heute, hier und jetzt, dir und mir für mein Leben sagen kann. Und es wird richtig gut, das glaube ich. So, wir steigen gleich mal ein. Die Geschichte von Weihnachten beginnt natürlich mit dieser Geburt von Jesus. In Lukas Kapitel 1 wird berichtet, dass ein Engel Maria erscheint, damit beginnt es und er kündigt ihr an, dass sie den Sohn Gottes empfangen wird. Und Gabriel macht ihr also klar, dass all das, was jetzt da im Folgenden passieren wird, dass das nicht in herkömmlicher Art und Weise geschehen wird. Und Maria reagiert ehrlicherweise wie ein ganz normaler Mensch. Sie reagiert wie du, wie ich reagiert hätte. Und sie ist vollkommen außer sich. Und sie sagt, sie stellt sich dann die Frage, und die kann man lesen in Vers 34. Da heißt es, Maria aber sprach zu dem Engel, wie wird das zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Gute Frage, habe ich mir gedacht. Die hätte ich wahrscheinlich auch gestellt. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. So diese Geburt von Jesus Christus war ein absolutes Wunder. Der Heilige Geist kam über diese Frau, wohlgemerkt Jungfrau. Okay, Jungfrau bedeutet, hatte noch nie Geschlechtsverkehr. Bedeutet, kann im Natürlichen, rein menschlich, nicht schwanger werden. Ja, darin liegt auch das Wunder. Und das ist allerdings eine Tatsache oder eine Sache, die ganz, ganz viele Menschen anzweifeln. Also jetzt auch, wie das denn passiert sein soll mit der Jungfrauengeburt und so und anders. Und Maria hatte, wie gesagt, seitdem noch nie eine Möglichkeit oder noch nie Geschlechtsverkehr gehabt und wurde trotzdem schwanger. Und aus menschlicher Perspektive ist es ein völliges Ding der Unmöglichkeit. Und jetzt guck mal oder betrachte mal dein eigenes Leben. Weißt du, ich denke, dass wir, wie oft wirst du und ich, wie oft werden wir mit Unmöglichkeiten konfrontiert? Oder in unserem Alltag, da kommen Dinge in dein Leben rein und du bist herausgefordert, mit Unmöglichkeiten und unmöglichen Situationen umzugehen. Vielleicht hast du ein Wort von Gott empfangen, so eine Verheißung. Gott hat dir irgendwas verheißen, möglicherweise betrifft es deine Finanzen. Dass er sagt, hey, ich habe dir versprochen, ich bin Yahweh Jireh, ich bin dein Versorger, ich bin Gott, der im Griff hat, was du im Leben, wie du lebst und sonstiges. Ich bin dein Versorger oder es betrifft deine Familie. Vielleicht bist du dabei und du betest schon längere Zeit für ein Familienmitglied, vielleicht für deinen Ehepartner oder vielleicht für ein Kind, was irgendwie nicht so in der richtigen Spur läuft. Und es steht irgendwie noch aus. Irgendwie sieht es momentan noch nicht so aus, als ob es irgendwie was bewirkt. Und weil dem so ist, denkst du dir, wie soll das je passieren? Hey, wie soll in meine Situation, wie soll da jemals irgendwie Veränderung hineinkommen? Du sagst ja, hey, das ist vollkommen unmöglich. Und die Antwort, ihr Lieben, ist immer die gleiche. Die Antwort ist immer durch den Heiligen Geist. Was passierte mit Maria? Kraft des Höchsten, der Heilige Geist wird auf dich kommen und wird die Veränderung bewirken. Und ich denke, hier gibt es schon die erste Lektion, die wir lernen können. Ja, wir müssen in unserem Leben Entscheidungen treffen, kluge Entscheidungen treffen. Wir müssen unseren Teil dazu beitragen. Aber lasst uns nicht vergessen, Veränderung in deinem und in meinem Leben geschieht nicht durch Herr, geschieht nicht durch Kraft, sondern sie geschieht durch den Heiligen Geist. Sie geschieht durch diese dritte Person der Gottheit. Er ist nicht einfach nur eine unpersönliche Kraft, die irgendwo im Universum herumschwebt, sondern der Heilige Geist ist eine Person. Er hat einen Willen und er möchte uns seinen Willen mehr und mehr offenbaren und aufzeigen. Das ist die Antwort, die Maria bekam. Von diesem Engel. Hey, wie soll es passieren? Gott selber wird handeln. Gott selber wird eingreifen. Sein Geist wird kommen. Sein Geist wird handeln. Und das ist übrigens darüber hinaus, das ist auch die Antwort, die du und ich, die wir in unseren Unmöglichkeiten von Gott selber bekommen. Da, wo du dich fragst, hey, wie soll sich was ändern? Die gute Nachricht heute Morgen für dich und für mich ist, dass Gott dich nicht vergessen hat und dass Gott immer noch der gleiche Gott ist und dass er immer noch handelt, dass er immer noch eingreifen kann. So rechne mit seinem Eingreifen in deiner Situation und in deinem Umstand. Gott hat nichts von seiner Kraft verloren. An der Stelle wäre ein Amen schön. Wir probieren es nochmal. Gott hat noch nichts von seiner Kraft verloren. Das klingt schon wesentlich besser. Danke. So, die Geschichte geht weiter und der Engel sagt in Lukas 1, Kapitel 36, siehe Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter und dies ist der sechste Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Dieser Teil der Geschichte ist großartig. Der Engel übermittelt Maria den Plan Gottes. Und Maria reagiert wie? Sie sagt, es geschehe mir nach deinem Wort. Mit anderen Worten, Gott, ich stimme damit überein. Ich akzeptiere das. Ich sage ja zu dem, was dein Plan für mein Leben ist. Ich stimme deinem Wort zu und wisst ihr, erst danach fand das Wunder statt. Es hat Maria gebraucht, die gesagt hat, hey, ich trete ein in diesen Willen Gottes für mein Leben. Ich habe was Spannendes gelesen, da hat sich ein Mann vorgestellt, wie diese Menschwerdung damals, wie das passiert sein könnte. Stell dir vor, Jesus ist beim Vater im Himmel. Und er genießt die Gegenwart mit dem Vater im Himmel. Und trotzdem ist irgendwie etwas anders. So, Gott sitzt auf seinem Thron. Jesus sitzt zur Rechten, können wir lesen in der Bibel. Jesus sitzt zur Rechten des Vaters. Er hat da auch einen Thron. Und vielleicht gibt's da so einen langen Gang. Und links und rechts von diesem langen Gang stehen Engel, dienstbar. Und der Vater und der Sohn, sie sitzen auf ihrem Thron und sie flüstern. Und irgendwie spüren die Engel, hey, es ist was völlig anders. So in der Atmosphäre. Wir wissen nicht genau, was es ist. Und vielleicht kommen sie sogar so ins Gespräch und sagen so, hey, weißt du, worüber die reden? Weißt du, wo es da irgendwie drum geht? Und der andere Engel sagt, nö, ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Genauso wenig wie du. So, und nach diesem Gespräch schaut Jesus dem Vater in die Augen und er steht auf und er nickt und er sagt ja. Und irgendwie ist im Himmel so eine bestimmte ehrfürchtige, heilige Stimmung. Die Engel wissen nach wie vor nicht, was da vor sich geht. Und Jesus geht diesen langen Gang entlang. Und er geht zu auf so zwei große Tore und diese Tore gehen auf und die öffnen sich. Und Jesus verschwindet. Und er verschwindet genau in dem Moment, wo auf der Erde ein Engel mit Maria spricht und wo der Engel zu ihr sagt, du wirst durch den Heiligen Geist empfangen. Kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Und jetzt Maria antwortet und als Maria antwortete, es geschehe mir nach deinem Willen. In dem Moment verließ Jesus den Himmel und eine Frau wurde schwanger. Ihr Lieben, das ist die Inkarnation, das ist die Menschwerdung Gottes. Was auch immer Gott in deinem und in meinem Leben tut, er tut es durch sein Wort und durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Wisst ihr, ich bin überzeugt davon, dass Maria eine Wahl hatte. Maria wurde nicht gezwungen, Mutter von Jesus zu sein, sondern sie musste eine Entscheidung treffen. Und wenn Gott dich und mich, wenn er uns zu bestimmten Dingen auffordert, dann können wir ganz unterschiedlich reagieren, stimmt das? So, du kannst entweder sagen, hey, ich bin wie Maria und ich bin gehorsam, oder aber du sagst, hey, ich weiß nicht, ich weigere mich oder ich wehre mich. Aber weißt du, wann immer du dich wehrst, wann immer du dich weigerst, wird das, was Gott für und in und vielleicht auch durch dein Leben tun möchte, es wird nicht passieren. Gott ist ein Gott, der unseren freien Willen respektiert, der nicht über rote Ampeln drüber fährt. So, wenn du sagst, Gott, hier ist rot, hier ist Stopp, weiter geht's nicht, wird Gott in seiner Liebe deine Entscheidung respektieren. Und ganz gleich, welche Verheißung Gott dir vielleicht gegeben hat oder vielleicht noch geben möchte, was auch immer der Heilige Geist vielleicht durch Gottes Wort zu dir sagt, selbst wenn du es nicht verstehst, selbst wenn du dich fragst, hey, wie soll das passieren? Mein Tipp für dich heute Morgen ist, mach es wie Maria. Positionier dich, mach es wie Maria und gib Gott diese Antwort und sag, hey Gott, mir geschehe nach deinem Wort. Ich akzeptiere dein Wort, ich mache mich eins mit deinem Wort und wo du das tust, garantiere ich dir, dein Leben wird sich radikal verändern. Die Geschichte geht weiter in Vers 39. Maria aber machte sich in diesen Tagen auf und ging mit Eile in das Gebirge in eine Stadt Judas. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib und Elisabeth wurde mit Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Woher geschieht mir dies, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, wie die Stimme deines Grußes in mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und glückselig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr geredet ist. So, Maria besuchte ihre Cousine Elisabeth, okay? Und der Engel hatte ihr gesagt, dass auch Elisabeth, dass sie schwanger geworden ist. Elisabeth war schwanger mit Jesus' Cousin. Jesus' Cousin war Johannes der Täufer. Und jetzt stell dir diesen Moment vor, Maria kommt zu Elisabeth und sie begrüßt sie. Und als sie sie begrüßt, fängt das Baby, fängt Johannes der Täufer in ihrem Leib an rumzuhüpfen. Springt rum, bang, 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 bang. Und in diesem Moment wird Elisabeth als die Mutter vom Heiligen Geist erfüllt. Und wisst ihr, ich glaube, in dieser Passage ist die nächste Lektion für uns. Wir alle brauchen Menschen, die uns ermutigen und die sich mit uns freuen, weil sie denselben Weg bereits gegangen sind. Elisabeth und Zacharias, die konnten ganz lange keine Kinder bekommen. Und dann wurde sie schwanger. Und wisst ihr, ich glaube, dass Elisabeth ganz, ganz viel Verstand von dem, was Maria durchmachte. Da war ein Verständnis. Sie konnte verstehen, wieso es ihr so ging und Sonstiges. Sie war ein perfekter Ansprechpartner für Maria in dieser Situation. Und weißt du, ich wünsche dir Menschen in deinem Leben, die dich ermutigen und die sich mit dir freuen, weil sie denselben Weg bereits gegangen sind oder auf dem gleichen Weg mit dir unterwegs sind. Und wisst ihr, deshalb sind Kleingruppen so entscheidend wichtig. Deshalb glaube ich, dass Kleingruppen so extrem wichtig sind. Falls du noch keine Kleingruppe besuchst, vielleicht überlegst du, ob das nicht eine Sache ist, die du in deinen Alltag wirklich hinein integrieren möchtest oder so als guten Neujahresvorsatz, dass du dir sagst, hey, ab jetzt werde ich verbindlich, ab jetzt suche ich mir Gemeinschaft, ab jetzt lasse ich andere Menschen in mein Leben hineinsprechen, ab jetzt überlasse ich mein geistliches Wachstum, ich überlasse es nicht länger dem Zufall, sondern ich werde aktiv Gemeinschaft suchen. Maria besuchte Elisabeth, um Zeit mit ihr zu verbringen. Und weißt du, ich glaube, dass Veränderung in deinem und in meinem Leben immer im Kontext von Beziehungen stattfindet. Und es ganz, ganz vieles, was Gott in deinem und in meinem Leben tut, er tut es in Kombination mit anderen Menschen. Das ist nicht nur so du und der Herr, sondern es ist du und der Herr und deine Geschwister. Deine Geschwister. Gott hat uns alle auch hineingerufen in Gemeinschaft. Und echte, wahre Gemeinschaft, die findet ja im Gottesdienst statt. Aber ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir uns entscheiden, regelmäßig auch über den Gottesdienst hinaus uns mit Menschen zu treffen, die unseren Glauben teilen. Wo wir unser Leben besprechen, wo wir miteinander beten, wo wir füreinander da sind. So verbring Zeit mit ermutigenden Menschen. Ich glaube, es sollte für jeden irgendwie so Möglichkeiten und Zeiten geben, wo andere von ihrem Glauben irgendwie erzählen und wo dann was in dir wie hüpft. Weil du irgendwie merkst, boah, das ist der gleiche Papa. Wir haben den gleichen Geist empfangen. So, diese Person ist mein Bruder und meine Schwester. Spirituell gesehen, geistlich gesehen. Wisst ihr, wir haben einen Vater im Himmel. Ein Vater, ein Gott, ein Jesus, eine Taufe, ein Geist. Und das ist, was er uns anbietet. Da ruft er uns hinein. Aber ganz, ganz viele Leute, wir gehen manchmal um mit Gemeinschaft oder vielleicht hattest du auch schon Erfahrung diesbezüglich, ja, so in kleinen Gruppen oder Hauskreise oder wie auch immer du das nennst. Und du hast irgendwie gemerkt, also so wirklich rocken tut es nicht, ja, so wirklich toll ist es auch nicht. Und du gehst dann irgendwie mit Gemeinschaft oder mit diesem Aspekt, den Gott dir anbietet für dein Leben, du gehst damit um, wie wenn du zu einem Friseur gehst und du hast irgendwie einen schlechten Haarschnitt bekommen, okay? Und du sagst, ich gehe nie wieder zum Friseur. Das würdest du auch nicht tun, oder? Wir müssen immer wieder zum Friseur gehen, sonst würdest du irgendwann aussehen wie, weiß ich nicht, Graf Zahl oder Graf Rübezahl oder Sonstiges. So nur weil du irgendwann mal eine Verletzung erlebt hast, nur weil du irgendwann mal dir jemand aufs Füßchen getreten ist, nur weil du irgendwann vielleicht mal erlebt hast, dass so zwischenmenschliche Beziehungen, dass die nicht immer einfach sind. Hey, brich nicht da aus oder geh in deine Höhle oder weiß ich nicht, was du dann so tust, um dich zurückzuziehen, sondern gib dem Ganzen eine neue Chance. Hey, wie wäre das, wenn wir uns dazu entscheiden, uns auch diese Eigenschaft von Elisabeth anzueignen? Werde ein Ermutiger. Werde jemand, der andere aufbaut. Werde jemand, der für andere da ist, der sie anfeuert, der in sie hinein investiert. Gemeinschaft in kleineren Gruppen ist so extrem wichtig, weil wisst ihr, der Punkt ist folgender. Wenn du beginnst, in deinem Leben zu sagen, mir geschehe, wie du gesagt hast, völlig egal, was das in deiner Situation persönlich für dich bedeutet, da wird es Menschen geben, die das nicht verstehen. Da wird es Menschen geben, die vielleicht auch zu dir sagen, hey, Ich kapiere nicht, warum gehst du jetzt sonntags hier irgendwie in eine Kirche, okay? Du warst nie fromm, ja? Pass bloß auf, so jetzt könnte es wirklich gefährlich werden. Oder die verstehen nicht, warum du dich vielleicht gedanklich damit auseinandersetzt, dich taufen zu lassen. Wirklich eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, Jesus, du bist für mich gestorben und ich mache mir das zu eigen. Ich nehme diese Kraft vom Kreuz und ich lasse mich taufen. Ich gehe diesen nächsten Schritt in eine konkrete Nachfolge. Nicht jeder wird es verstehen. Und weißt du, der Gedanke ist folgender. Keiner kann für dich Jesus nachfolgen, aber wir können mit dir gemeinsam Jesus nachfolgen. So, Jesus hat uns hineingerufen in Beziehung und in Gemeinschaft, auch untereinander und miteinander. Es ist nicht dieses poor lonesome Cowboy-Ding, so wie bei Lucky Luke. Ja, er reitet durch die Wüste und er ist allein mit seinem Pferd Jolly Jumper und da sind nur 3 Kakteen, okay? Sondern es ist du, es ist die Gemeinde und es sind Brüder und Schwestern. Wir sind hineingerufen in Gemeinschaft. Wir kommen zum nächsten Abschnitt. Lukas 2, die Verse 1 bis 4. Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Diese Einschreibung geschah als erste, als Kyrenius Statthalter von Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, ein jeder in seine Vaterstadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa, in Davids Stadt, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war. Dieser Teil der Geschichte fasziniert mich immer und immer wieder. Es wurde vorausgesagt, schon Jahrhunderte vorher durch unterschiedliche andere Propheten, dass Jesus in Bethlehem, in Judäa zur Welt kommen wird. Er war allerdings damals in Galiläa. Und die Frage, die sich stellt, ist, hey, wie kommst du von A nach B? Vor allem, wenn es keine Autos gibt. Und wenn du das weißt, dass das diese Ortsdifferenz, also der Ort, wo er war und der Ort, wo er hin sollte, ungefähr 100 Kilometer war. Was damals, umgerechnet auf heute, ungefähr eine Entfernung oder eine Strecke von 1000 Kilometern wären. Dann kann man sich schon vorstellen, hey Gott, wie willst du das anstellen? Oder? Wie willst du das arrangieren? Wie soll das passieren? Und ohne dass der das überhaupt mitbekam, beeinflusste Gott den größten Herrscher der damaligen Zeit. Und er lässt ihn einen Erlass treffen, der die ganze Welt betrifft wiederum und die ganze Welt in Bewegung setzte, einzig und alleine, weil er es kann. Weil er es kann und weil er sein Wort erfüllen wollte. Gott bewegt die Puzzleteile. Ihr Lieben, das ist so erstaunlich. Manche Teile wissen noch nicht mal, dass sie von Gott bewegt werden und gerade dabei sind, dazu zu dienen, dass Gottes Pläne sich erfüllen. Gott kann jederzeit Himmel und Erde in Bewegung setzen und er bewegt Weltbeherrscher, damit sein Wort geschieht, ähnlich wie es damals getan hat, als Jesus auf die Welt gekommen ist. So, die Geburt von Jesus, sie sollte in Bethlehem in Judäa stattfinden und deshalb bewegte Gott Caesar Augustus, den Kaiser, der damals der Herrscher war. Und weißt du, vielleicht vertraust du Gott gerade jetzt für etwas. Vielleicht hat er dir was verheißen, vielleicht hat er was in dein Herz hineingelegt und weißt du, ich soll dich erinnern heute Morgen. Ich soll dich daran erinnern, dass Gott nichts, aber auch überhaupt nichts von seiner Fähigkeit verloren hat, dein Leben positiv zu beeinflussen und in deinem Leben zu seinen Zielen zu kommen. Es heißt in seinem Wort, er lenkt die Herzen der Menschen wie Wasserbäche. So, Gott kann dich jederzeit, selbst wo du auch bist, er kann dich in seine Spur bringen, wenn du das zulässt und wenn du das möchtest und wenn du nicht völlig daneben bist und sagst, Gott, bleib mir weg. Wie gesagt, dann wäre das so diese rote Ampel, die er akzeptiert. Aber wenn du suchend bist und wenn du sagst, Gott, ich will deinen Willen kennenlernen, dann ist er voll dabei, dann ist er all in, dann sagt er, hey, ich werde es tun und ich feiere dich und ich feuer dich an. So, Gott setzt Herrscher ein und andere ab. Und die Nationen sind für ihn wie ein Tropfen im Wassereimer. Und wenn Gott es muss, dann kann er Machthaber der Welt beeinflussen, um sein Wort in deinem Leben umzusetzen, damit es geschieht. Ihr Lieben, Gott kommt zu seinen Zielen. Er weiß sich zu helfen. Und ich finde es so unglaublich, glaubensstärkend zu lesen, wie Gott diesen riesigen Plan, wie er den von Meisterhand dirigiert. So, er puzzelt die Teile ineinander und er beeinflusst Menschen und er lässt Dinge geschehen, damit sein Wort sich erfüllt. Und weißt du, gerade jetzt ist Gott auch souverän dabei, den großen Gesamtplan deines und meines Lebens zu stricken. Vielleicht siehst du es nicht, vielleicht sieht es auch nicht danach aus, äußerlich oder sonstiges, aber fass neuen Mut. Gott ist gerade jetzt dabei, Dinge in deinem Leben zu wirken, selbst wenn du es nicht siehst, selbst wenn es nicht danach ausschaut, selbst wenn du überhaupt keine Ahnung hast, wie er denn das tun oder machen sollte. Wir lesen weiter in Lukas 2, Vers 6. Und es geschah, jetzt wird's richtig weihnachtlich, okay? Still und starr ruht der See und weihnachtlich glänzet der Wald. So. Und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus der Herr in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Wenn man Vers 12 liest, dann könnte man an der Stelle denken, hey, die Engel, die haben sich versprochen, oder? Die müssen sich versprochen haben, weil eigentlich müssten die was völlig anderes gesagt haben. Dies wird für euch das Zeichen sein. Ihr werdet ihn auf einem mit Gold überzogenen Elfenbeinthron sitzen sehen. Viele Trompeten werden ertönen. Irdische Könige sind da und die knien vor ihm nieder. Da sitzt so ein Leopard und dieser Leopard, der hat so ein Diamantenhalsband, wie man das irgendwie so aus den guten alten Mosefilmen kennt. Und dann ist da so ein Pfau am Hof. Und er macht irgendwie gerade so seine Federn auf und die Geigen, die fiedeln irgendwie so Hollywood-mäßig, oder? Fehlanzeige, vollkommene Fehlanzeige. Hier ist das Zeichen. Weißt du, was das Zeichen ist? Ihr werdet ein Baby in einem Futtertrog finden. Ein Futtertrog, in dem, also das ist, was eine Krippe ist. Eine Krippe ist nicht irgendwie ein schönes, nettes Bett, so hotelmäßig und schön warm und kuschelig oder sonstiges, sondern es ist ein Futtertrog. Ein Futtertrog, in dem Ochs und Esel kurz bis dato vorher reingesabbert haben. Das ist, was ein Futtertrog war und ehrlicherweise, das würdest du nicht erwarten vom König der Könige oder vom Retter der Welt, oder? Also ich nicht. Ich hätte mir gedacht, dass es tatsächlich viel eher ist, wie oben beschrieben, aber hier ist er. Seine Eltern, ein armer Tischler und seine junge Frau. Ja? Und wo liegt er selber drin? In der Krippe. Und was ist die Lektion für uns? Gott tut die Sachen in deinem Leben nicht immer so, wie du sie erwartest. Ganz einfach. Oder? Schon mal erfahren, schon mal erlebt? Also ich auf jeden Fall. Gott tut die Dinge nicht immer so, wie wir es meinen. Und wenn er das tut, wenn er mal wieder so vollkommen anders handelt, weißt du, was dann wichtig ist? Dann ist es wichtig zu vertrauen. Dann ist es wichtig, dass wir sagen, Gott, ich vertraue dir. Ich weiß nicht, wie du es machst, aber ich glaube, du hast einen Plan. Und ich glaube, dass du deine Pläne in meinem Leben durchbringst. Ich habe eine Schwester und meine Schwester hat drei Kinder, zwei Söhne und eine Tochter und die Tochter heißt Alina und Alina puzzelt für ihr Leben gern, okay? Und ich hasse es zu puzzeln für mein Leben. Das ist so, ich stelle mir tatsächlich die Frage so, ich bin viel zu ungeduldig fürs Puzzeln und ich stelle mir die Frage immer wieder, wie zum Geier gibt es Menschen, die Spaß daran haben, Dinge, die irgendwie momentan noch nicht zusammenpassen. Was nicht passt, wird passend gemacht, okay? Und ich suche so lange, bis es halt dann irgendwie passt. Und ich habe da keine Freude dran, aber was tut man als guter Onkel? Dann puzzelst du halt, oder? Und Alina, meine Nichte, die hat dann folgende Eigenart, die mich immer wieder zur Weißglut bringt und sie kann es so schön sich raushängen lassen, okay? Dass sie besser puzzelt als ich. Und sie sagt dann so, Onkel, guck mal, hier, ich habe schon 6 Teile verbaut und du? Ich sitze dann meistens genervt nebendran und ich denke mir so, hey, der Typ, der dieses Puzzle erfunden hat, der sollte geschlagen werden, okay? Und die Firma Ravensburger, die diese ganzen Puzzle herstellt, am besten gleich mit des Landes verwiesen. So, das ist, was in mir dann irgendwie vorgeht. Und ich starre auf die Teilchen, die für mich alle gleich aussehen. Und am liebsten, ich sag dir, was ich am liebsten machen würde, ich würde gerne dafür sorgen, dass die Teile dann halt irgendwie passen, ja? Und eines Tages entdeckte ich ihr Geheimnis. Ich dachte mir, das kann doch nicht sein, dass die ist viel kleiner wie ich und wie kann die besser puzzeln wie ich und so. Und dann entdeckte ich ihr Geheimnis. Wisst ihr, die hat immer mal wieder auf das Bild auf dem Karton geguckt. Die hat auf das Bild auf dem Karton geguckt, während ich immer wieder die Einzelteile anstarre. Und weißt du, hier liegt die nächste Lektion für dich, für mich, für unser Leben. Viele Dinge sind für uns unverständlich. Viele Dinge, die Gott in deinem und in meinem Leben tut, er handelt nicht so wie du und ich, wie wir denken, dass er handeln sollte. Okay? So, Gott handelt nicht immer so, wie wir es erwarten. Antworten auf Gebete beispielsweise, die können völlig anders, in einer völlig anderen Verpackung kommen, als du das irgendwie erwartest. Und deshalb der Appell, steck Gott nicht in deine Box. Gott ist viel zu klein für deine Box, okay? Vielleicht liegt die Antwort schon vor dir, vielleicht siehst du sie nur nicht, weil du denkst oder weil du erwartest, hey, Gott sollte aber auf die und die Art irgendwie handeln und eingreifen und mein Gebet erhören. Ey, ich bezweifle, dass Mose dachte, dass der Schlüssel zur Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten, dass der Schlüssel zur Befreiung in seiner Hand war, dass es sein Stab war und trotzdem war es so. Ich bezweifle, dass das Volk Israel dachte, dass die Befreiung von den Philistern so aussehen wird, dass ein Hirtenjunge mit einer Steinschleuder irgendwie dafür sorgen wird, aber so war es. Ich glaube nicht, dass Elia erwartet hat, dass sein Wunder durch diese hungrige Witwe und ihren Sohn irgendwie kommen würde. Und trotzdem war es so. Ihr Lieben, Gott verpackt Dinge manchmal anders. Er verpackt die Dinge anders, als wir es erwartet hätten. Aber der Punkt ist, er hat das Gesamtbild im Auge. Er guckt auf den Karton, während du vielleicht gerade irgendwie nur dieses Einzelteil anstarrst und dir denkst, hey, wie soll das passen? Wie, das passt doch überhaupt nicht. So, wie soll das funktionieren? Hättest du gedacht, dass der Retter der Welt, dass der Erlöser der Welt, dass der König der Könige, dass der in einem Stall geboren wird, dass sein Papa ein armer Tischler sein wird. Aber genau das war der Weg, den Gott sich ausgedacht hat. Und es war kein Zufall, es war von Meisterhand was geplant, lange, lange Zeit vorher. So, steck Gott nicht in deine Box und sag, er muss so und so in meinem Leben wirken. So, oder Gott, wenn du mir die Antwort nicht auf diesem Weg sendest, dann werde ich sie nicht empfangen. Gott hat Millionen Wege und Möglichkeiten, dir eine Antwort zu bringen. Wisst ihr, er ist unglaublich weise, er ist unglaublich kreativ, er ist unglaublich vielfältig in der Art und Weise, wie er wirkt, und er bewirkt die Dinge nach seinem Willen und nicht nach deinem und meinem Willen. Gott hat einen Willen. Zwei letzte Verse. Lukas 2, Vers 36. Da war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Phanuels. Fast wie Manuel. Aber nur mit PH halt, ne? Also, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Diese war bereits sehr alt und hatte 7 Jahre mit ihrem Mann ohne Kind gelebt. Sie war eine Witwe von 84 Jahren, die nicht vom Tempel wich und Nacht und Tag mit Fasten und Flehen diente. Und sie trat zur selben Stunde herbei, lobte Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warten. Ich mag Hanna irgendwie. Hanna diente Gott. So, sie war im Tempel und sie diente Gott mit Gebet und mit Fasten. Da bin ich nicht so gut drin. Aber darüber hinaus sprach sie mit Menschen über Jesus. Sie sprach mit den Leuten, die in den Tempel hineinkamen, über den Messias. So, sie erzählte Menschen von Jesus, und das ist bedeutsam. Es gab nämlich damals wie heute Menschen, die auf Erlösung warten. Manche wissen es noch nicht. Aber da waren Menschen mit hungrigen Herzen, die Gott kennen wollten. Menschen, die auf die Erlösung warteten. Hannah sprach zu allen, die hungrig nach Gott waren und nach Erlösung suchten. Und ich bin sicher, hier steckt eine weitere Lektion für uns. Wisst ihr, ich bin total dankbar für die Weihnachtsgeschichte. Gott sei Dank für den Messias. Gott sei Dank, dass er Jesus seinen Sohn gesandt hat und für Ochs und Esel und Krippe und all das. Aber lasst uns den Menschen auch von dem Jesus Christus erzählen, der sie erlöst hat. Der nicht Kind blieb, sondern der erwachsen wurde. In der Bibel heißt es, er nahm zu an Gunst, an Weisheit vor Gott und vor Menschen. Er hat sich entwickelt. Er ist nicht das Kind, was jedes Jahr irgendwie friedlich nett unter unserem Weihnachtsbaum parkt, sondern er ist dein und mein Erlöser, wenn du es denn zulässt. Das ist die Botschaft. So, und es gibt hungrige Menschen in deinem Einflussbereich. Es gibt hungrige Menschen in deiner Nachbarschaft. Es gibt hungrige Menschen an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie. Das sind Menschen, die ähnlich wie damals die Leute nach einem Erlöser gesucht haben. Und da sind Menschen, die das vielleicht auch brauchen, um uns herum, zu denen wir sagen, hey, es gibt einen Weg und dieser Weg ist nicht in der Religion, sondern dieser Weg, der ist eine Person und du kannst ihn kennenlernen. Es ist Jesus Christus. So, erzähl den Leuten von dem, was Jesus in deinem Leben getan hat. Erzähl ihnen, dass du einen Retter hast und dass dieser Retter kein kleines, niedliches, harmloses, zahnloses Kind geblieben ist, sondern dass er ein Löwe ist, dass er der Löwe von Juda ist, dass er Lamm und dass er Löwe ist und dass er aber auch immer mal wieder brüllen kann im Hinblick auf Sünde, im Hinblick auf Dinge, die halt nicht so laufen, wie sie in der Gesellschaft vielleicht laufen sollten, dass er auch einen heiligen Zorn entwickelt im Hinblick auf Sünde. Alles Teil der Botschaft. Jesus wurde erwachsen. Erzähl ihnen, dass Jesus ein sündloses Leben geführt hat, dass er Zeichen und dass er Wunder getan hat. Auch damit hat er nicht aufgehört. Lass uns das neu erwarten. Lass uns neu damit rechnen, dass er sich auch in dem Punkt nicht verändert hat, sondern dass er derselbe ist. Erzähl ihnen, dass du deshalb Hoffnung hast. Dass du Hoffnung hast für dein jetziges Leben, aber auch über deinen Tod hinaus, weil du weißt, wo du hingehst, weil du weißt, dass du die Ewigkeit mit dem Vater im Himmel verbringst, weil du weißt, der Vorhang damals, nachdem Jesus gestorben ist, er ist zerrissen und der Zugang zu Gott ist frei für dich und deshalb kannst du mutig vor den Thron kommen, wann immer du möchtest, um Barmherzigkeit und Hilfe zu empfangen, wann immer du sie nötig hast. Ich will dich herausfordern. Erzähl jemandem die Weihnachtsgeschichte. Erzähl jemand über diesen Retter, berichtet, erzähl den Leuten von diesem Jesus, lade Familie, lade Bekannte, lade Verwandte, lade Freunde, lade sie ein. Ihr habt so eine großartige Möglichkeit, wieder dieses Jahr im Klösterle. Die ganze Stadt spricht mittlerweile davon. Da sind 350, 400, 500 Leute. Lasst uns diese Adventszeit, lasst uns sie nützen, um Jesus zum Thema zu machen, um über Jesus zu sprechen. Sei mutig und sag den Leuten, hey, ich weiß nicht, wie du Weihnachten feierst, ich weiß auch nicht, wie du vielleicht diese Geschichte kennst oder sonstiges, aber weißt du eigentlich, dass er nicht das Kind blieb, so in Windeln und so, sondern dass er sich entwickelt hat und dass er den Willen Gottes getan hat und dass er als am Ende seines Lebens, dass er bereit gewesen ist, an dieses Kreuz zu gehen? Um für deine Schuld zu sterben. Und dann sagst du ihm, dass man das heute noch erleben kann. Und dann sagst du ihm, hey, ich lade dich ein, komm mal in den Gottesdienst. Oder du führst ihn am besten da, wo du gerade bist, führst ihn zum Herrn. Und betest mit ihm und sagst, hey, das ist nicht schwer. Es ist nicht schwer, diesen Jesus kennenzulernen. Und dann sagst du ihm, wie das bei dir lief. Dann sagst du ihm vielleicht, hey, ich kannte Gott nicht, aber ich habe ein einfaches Gebet gesprochen. Ich habe gesagt, hey Gott, wenn es dich gibt, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld. Mach aus mir einen anderen Menschen. Ich will nicht länger so bleiben, wie ich bin. Ich bin nämlich ehrlicherweise gar nicht so der Held. Ich brauche einen Vater, ich brauche eine Verbindung, ich brauche diesen Gott. Die Band darf schon mal nach vorne kommen. Und vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Wir wollen gleich auch noch das Abendmahl miteinander feiern. Ich will einfach Danke sagen, heute Morgen einmal mehr, dass es Fleisch wurde, dass